Ja, guten Morgen miteinander. Danke, Dorina, für den Einstieg mit der Pfirsich. Ich mag mich noch sehr gut daran erinnern. Ich weiß gar nicht, ich bin glaube auch dort gewesen. Ich dachte, ah nein, das gibt's doch nicht. Der hat von außen so gut ausgesehen. Aber von innen hast du ihn überhaupt nicht können brauchen. Man hat alles müssen wegtun. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, wie ist der aktuelle Stand? Dürfen wir bei verschimmelten Früchten ein bisschen wegschneiden und noch essen? Oder? Wie die Folgen nicht scheuchen? Okay. Ja, gut. Ja, das stimmt. Beim Brot redet man ja manchmal von unsichtbarem Schimmel, also ich weiß langsam auch nicht mehr. Genau. Und im Bibeltext von heute Morgen, oder um das Thema, wo es auch darum geht, da geht es auch darum, um die Thematik vom Inneren und vom Äußeren. Die Predigt heisst Erneuerung von innen heraus. Es geht um das, was man von außen erkennen kann. Und es geht um das, was man von außen nicht erkennen kann. Nämlich, wie es innen drin aussieht. Und da schauen wir dann nachher gerade ins Gleichnis, wo Jesus erzählt hat vom Zöllner und vom Pharisäer, wo zum Tempel gehen und beten. Zwei absolute Extreme. Aber bevor wir den Bibeltext anschauen zusammen, möchte ich jetzt noch beten. Ja, Herr, danke vielmals für den neuen Morgen. Danke, dass wir den Gottesdienst feiern dürfen, dass wir uns versammelt haben, um dich loben, um dich allein preisen, Herr. Und ja, ich wollte dich einfach bitten, Herr, mach du uns die Herzen auf zu dem, was du uns willst sagen durch dein Wort. Amen. Also ich steige gerade ein mit dem Bibeltext, der steht heute Morgen in Lukas 18. Vers 9 bis 14. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigem Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das Gleichnis ist Teil von vielen, vielen, ja, sehr lebensnahen Beispielen, wo Jesus verdeutlicht, was es heisst, vom Evangelium komplett verändert zu werden. Und zwar stellt er da seine Zuhörerschaft, stellt seine Zuhörerschaft mit einem Problem, also er konfrontiert sie mit einem Problem und zeigt 2 mögliche Lösungen auf, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Hochdeutsch, genau, das ist nicht das Problem, aber eine mögliche Lösung, aber nicht zum Bibeltext, sondern zu heute Morgen, mache ich gerne, Hochdeutsch. Also ich wiederhole den letzten Absatz nochmal, weil das so ein bisschen der Startschuss ist in die Predigt. Das Gleichnis heute Morgen ist einer von vielen, in denen Jesus verdeutlicht, was es heißt, komplett vom Evangelium verändert zu werden. Ein Problem und 2 mögliche Lösungen. Und das Problem in diesem Gleichnis, in dieser Thematik, ist die Gerechtigkeit vor Gott. Die Gerechtigkeit vor Gott, die Glaubensgerechtigkeit. Ein bisschen ein abstrakter Begriff, wir kommen gleich noch dazu. Und die zwei Lösungen sind dargestellt anhand von zwei Personen. Eine Lösung funktioniert und eine Lösung funktioniert nicht. Die eine Lösung geht von außen nach innen und die andere Lösung geht von innen nach außen. Also es geht um die Gerechtigkeit, was hier zugrunde liegt, der Hintergrund dieser Handlung. Und jetzt können wir uns fragen, spricht Jesus dieses Gleichnis einfach ins Blaue hinaus, auf gut Glück, dass es vielleicht jemanden trifft in seiner Lebenswelt, dass es jemand trifft. Und nein, er macht es natürlich nicht zufällig, nicht einfach ins Blaue hinaus. Nämlich gleich am Anfang, bevor er mit dem Gleichnis beginnt, da lesen wir etwas Interessantes, nämlich er adressierte Menschen, von denen es heißt, sie waren eigentlich sehr von sich selbst überzeugt, dass sie vor Gott gerecht waren. Und zwar irrtümlich überzeugt, dass sie vor Gott gerecht waren. Wir haben diesen Pharisäer, der selbstbewusst in den Tempel hinaufgeht. Denn ein Pharisäer hat auch an sich selber den Anspruch, es noch genau, oder hatte es noch mehr den Anspruch, es genauer zu nehmen mit sich selber. Paulus schreibt, als er früher so einer war, da war er mit viel Leidenschaft, mit sehr viel Eifer dabei, das Gesetz zu erfüllen. Und wir sehen im Prinzip seine Absicht, die Absicht von dem Pharisäer im Tempel, wenn er da steht, selbstbewusst, dann sehen wir, seine Absicht ist eigentlich, er will sich selber gerecht sprechen. Er will sich selber gerecht sprechen vor Gott. Und jetzt bin ich mir bewusst, wenn wir das heute so hören mit dem Pharisäer und der Glaubensgerechtigkeit und dem Gerechtsprechen, dann funkt das noch nicht so richtig in unserer Lebenswelt. Nehme ich niemandem übel, wenn es nicht gerade so funkt. Gerecht sein vor Gott, rechtschaffen sein, wie es heißt, ist ein bekanntes deutsches Wort. Wir verwenden diese Wörter höchstens vielleicht mal im negativen Sinn, also jetzt auch im außergemeindlichen Kontext. Oder wenn man sagt, ja, der ist so selbstgerecht, der tut so rechtschaffen. Im Alten und im Neuen Testament hat diese Gerechtigkeit damit zu tun, bestätigt zu werden, akzeptiert zu werden. Man könnte vielleicht auch sagen, einer Prüfung zu bestehen. Mir ist so eine Filmszene in den Sinn gekommen, die man ja ab und zu so sieht, wenn man gerade so diese Hollywood geprägten Filme auch ab und zu schaut oder Serien, wo sich irgendeine junge Person für eine hoch anerkannte Hochschule bewirbt, irgendwie Oxford, Harvard oder irgend so etwas. Und dann werden da diese Bewerbungsunterlagen zusammengetragen und man feilt daran, hat natürlich Gas gegeben in der Schule auch und schickt das ein und hofft, dieser Prüfung zu bestehen. Hofft, akzeptiert zu werden, durchzukommen, anerkannt zu werden von dieser Hochschule. Und dann bekommt man das grüne Licht. Man ist drin. Und das löst sehr, sehr viel Freude aus. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Die Person hat ein erstes Gütesiegel bekommen. Also den Abschluss muss man auch noch schaffen. Das ist erstmal den Eintritt, aber schon ein großer Schritt. Und ich glaube, das Streben nach Anerkennung, das Streben nach Ruhm, das Streben danach, akzeptiert zu sein, anerkannt zu sein, da würde ich behaupten, das ist schon etwas, wo wir uns gerade schon eher hineinversetzen können als die Sache mit der Glaubensgerechtigkeit und dem Pharisäer. Wonach sind wir hungrig? Was ist es, was wir richtig nachjagen wollen, koste es, was es wolle? Reden wir nicht eigentlich auch vom Gleichen, wenn man das überträgt in den heutigen Kontext? Gibt es diesen Hunger nicht überall? Diesen Hunger nach Akzeptanz, nach Anerkennung, egal in welchem Jahrhundert, egal in welcher Kultur, ein Hunger nach Bestätigung. Ich Ich habe da neulich eine kleine Anekdote gelesen, wo sich ein Mann aus dem Westen mit einem Japaner unterhält. Und die Japaner haben ja den Ruf, zumindest in meinem überschaubaren Wissen über Japan, haben den Ruf, sehr arbeitsam und fleißig zu sein. Und das ist auch etwas, was sich durch die japanische Kultur hindurchzieht. Der Selbstwert und das Level, die Stufe von Anerkennung ist ja in großem Maß davon abhängig, wie es aussieht, beruflich. Und dann habe ich da eben in dieser Anekdote gehört, dass wenn man arbeitslos ist, dass man dann nicht einfach ja, zu Hause bleibt und irgendwie von zu Hause aus, weiß ich nicht, Bewerbungen schreibt oder so, sondern dass man sich auch jeden Morgen parat macht, anzieht, vielleicht noch den Anzug und man geht wie alle anderen auch, damit es niemand merkt, auch aus dem Haus und kommt spät abends wieder zurück. Und in der Zwischenzeit trifft man sich mit den anderen, die auch keine Arbeitsstelle haben und verbringt so die Zeit, vielleicht bewirbt man sich dort noch und kommt dann am Abend wieder zurück, als wäre nichts. Und dann macht man das Tag ein, Tag aus, man zieht sich an, man kommt wieder nach Hause und dann kann es sogar vorkommen, dass man am Abend nicht mehr nach Hause kommt, weil man keine Arbeit mehr findet. Das ganze Leben ist auch bei uns eigentlich wie auf einer Prüfbank. Oder als Kind, vielleicht ein bisschen älter als Leana, wobei, ich wollte gerade sagen, wie mutig bist du? Und dann habe ich mich erinnert, dass sie jetzt in der Küche so ein kleines, wie so eine Art Klettergestell hat, wo sie hochklettern kann. Und das kann sie seit ein paar Tagen. Und das finde ich fast übermutig. Aber das gehört wohl auch dazu. Oder als Teenager ist es dann, wie gut ist dein Abschluss? Wie gut schlägst du dich im Sozialleben? Als Erwachsener, wie erfolgreich bist du? Was hast du vorzuweisen? Und es zieht sich durchs Leben und man fragt sich, gibt es irgendwann mal ein Resultat, wo man dann den Stempel mal bekommt, wo diese Phase der Prüfbank auch mal aufhört? Dann merken wir, man kann sich das Resultat nicht selbst geben. Ich kann mir nicht ein eigenes Gütesiegel aufdrucken und dann sagen, ja, das war's, ich bin okay. Sondern wir sind hungrig danach, dass wir von außen so ein Gütesiegel bekommen, nach Anerkennung, dass wir okay sind. Und egal, was wir hören, man könnte noch am liebsten noch mehr hören, ein bisschen noch mehr, es ist nie genug. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das zieht sich überall durch, zieht sich beim Pharisäer durch, zieht sich in Japan durch, zieht sich bei uns durch, dann ist es ein Universum, ein ganz generelles Problem, was die Menschheit beschäftigt. Und wie so vieles, haben auch die Unti-Teens letztes Jahr festgestellt, kann man gleich zum Sündenfall zurückgehen. Gleich erstes Buch Mose in die ersten paar Kapitel. Da sind Adam und Eva im Garten, in der Gegenwart von Gott, vollkommen akzeptiert, vollkommen anerkannt und sie konnten sich sicher sein, dass sie von Gott angenommen sind. Und dann passiert ja dieser Sündenfall und etwas, was ich so interessant finde, dass dann eines vom Ersten ist, was ich mache, sie suchen sich etwas anzuziehen. Sie waren vorher nackt und ohne Scham und plötzlich haben sie gemerkt, nein, das schämt mich, ich muss mich anziehen, ich muss eine Schicht um mich bauen. Ich habe es vermasselt. Als sich die Menschen mit dem Sündenfall dazu entschieden haben, ihre eigenen Meister zu werden, sind die Menschen hungrig geworden nach Ehre, nach diesem gesättigten Selbstwertgefühl. Wenn da nur dieser blöde eine Haken nicht wäre, dass man dieses Gefühl nie komplett stillen kann. Und das ist, würde ich sagen, ist das Problem von Gerechtigkeit, wo wir heute zu nagen haben, zu knabbern haben. Also hier erzählt Jesus von dem Pharisäer und sagt den Zuhörern damit, schaut mal, das ist der Weg, der nicht funktioniert. Das ist eigentlich doch spannend, pädagogisch, dass man sagt, so, ich erkläre euch jetzt was und das funktioniert übrigens nicht. Vielleicht bleibt das ja hängen und das andere nicht, das wäre auch schade. Aber bei Jesus hat es gut funktioniert. Von innen, von außen nach innen, das beschreibt den Pharisäer, von außen nach innen. Er spricht in dem Gebet zu Gott, wobei ich in der Vorbereitung überlegt habe, ob ich das zu Gott sage. Wir sehen es gleich, warum. Er spricht dieses Gebet. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Ich faste jeden zweiten Tag. Ich gebe den Zehnten ab von allen meinen Einkünften. Und wenn wir jetzt so das anschauen, ich gehe noch mal kurz zum Text zurück, war mir das Gebet. Hier ist das Gebet, es geht noch weiter, ups. Und dann kann man eigentlich sagen, das Gebet zu Gott hört eigentlich nach 1, 2, 3, 4 Wörtern auf und nach 4 Wörtern geht es dann eigentlich mit der Selbstbeweihräucherung los. Worum geht es eigentlich? Geht es um Gott? Ich danke dir, Gott. Albrecht Bengel, ein süddeutscher Theologe, den man heute auch durchaus noch kennt, vielleicht kennt jemand das Bengelhaus in Tübingen an der Universität, war ein süddeutscher Theologe im 18. Jahrhundert, im Pietismus, für die, die es genau wissen wollen, und der hat dazu gesagt, es macht zwar den Anschein, er lobe Gott, in Wahrheit aber macht er sich selbst ein Kompliment. Es hat zwar den Anschein, als lobe er Gott, ich danke dir Gott, so, nach 4 Wörtern, und dann hat es den Anschein, dass er sich selbst ein Kompliment macht. Und es stimmt, es geht vor allem um sein Verhalten, oder? Sein Verständnis von Sünde, sein Verständnis von Gerechtigkeit bezieht sich vor allem auf das, was man äußerlich sehen kann. Der Pharisäer schaut nicht auf seinen Charakter, auf das Innere, sondern auf etwas, was messbar ist von außen. Ich stehle nicht, ich betrüge nicht. Er dankt nicht etwa, dass er durch Gottes Hilfe in der Liebe gewachsen ist und jetzt mehr Gnade, mehr Liebe seinen Mitmenschen empfinden kann. Er dankt nicht, dass sein Charakter immer mehr verändert wird zu Gott hin, sondern es ist wirklich nur der Fokus auf außen. Und dieser Versuch, das Innere auszuklammern, führt zu etwas ganz Interessantem, nämlich dass sich der Pharisäer auch örtlich, physisch von den anderen Gläubigen abkapselt. Ja, wenn man Sünde nur als etwas Äußerliches, als etwas Individuelles versteht, dann versuche ich mich abzukapseln von denen, wo ich sagen kann, die sind da garantiert schlechter da drin. Ich vermeide die Menschen, die ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit sind, als ich es habe. Der Pharisäer sagt, ich bin besser als sie, also ich gebe den Zehnten, stimmt, steht im 3. Mose, so im Alten Testament. Ich stehle nicht, ja, steht in den 10 Geboten. Und dann wird es spannend, jetzt genau hinschauen. Dann sagt er, ich faste 2 Tage die Woche. 2-mal in der Woche fasten, steht das so irgendwo als Richtlinie im Alten Testament. Steht so nirgends. Fasten ist zwar am Yom Kippur, am Versöhnungstag, wir kommen nachher gleich darauf, vorgesehen, aber der Pharisäer macht etwas, ja, schlau, ist fast das falsche Wort, etwas sneaky, was ist sneaky auf Deutsch? Was?
Extra.
Ach, ja, genau, das macht er und dann, genau, schmuggelt er diesen persönlichen Faktor hinein in den göttlichen Willen. Also er sagt, ich stehle nicht, ich betrüge nicht, ich gebe den Zehnten und ich faste 2-mal die Woche und fängt dann an, seine eigenen Messlatten noch reinzubringen. Hier hat er noch etwas gefunden, wo er sich besser fühlen kann als die anderen, wo er sich über die anderen hinwegsetzen kann. Wenn dieser permanente Hunger nach Anerkennung da ist, wie offenbar auch bei diesem Pharisäer, dann versuchst du, das Leben von außen nach innen zu erneuern. Ganz unabhängig davon, wie das Innere aussieht, du versuchst es von außen nach innen. So hungrig sind wir nach einem Stückchen Ruhm, nach einem Stückchen Bestätigung, dass wir doch eigentlich ganz okay sind. Und dann baue ich mir noch gern einen Katalog von Maßstäben dazu, die zwar so nicht direkt irgendwo stehen, aber es hört sich doch gut an und ich fühle mich besser als die anderen. Machen wir mal ein Beispiel, das uns vielleicht bekannt vorkommt. Etwas pointiert, ich weiß. Es gibt die Gemeinden, wo der Worship sehr laut, sehr lebhaft ist, sehr, ja, ihr wisst, was ich meine, wo es richtig abgeht, 1-2 Stunden. Dann gibt es Gemeinden, wo es eher gesetzt ist, eher etwas verhalten. Es gibt die Gemeinden, wo es richtig lebendig wird, wo es zur Sache geht, wenn es um den Heiligen Geist geht. Denkt, ah, ist etwas suspekt. Dann gibt es die anderen, wo das eher nicht so der Fall ist. Da wird es eher leiser. Und jetzt sagt man selten, die sind einfach anders. Achtung, ich will nicht sagen, dass man jetzt theologisch einfach alles glatt bügelt, sondern dass man einfach auch mal sagen könnte, okay, die haben vielleicht, ja, sind da von der Persönlichkeit anders, haben einen anderen Charakter, denen sagt das mehr zu. Nein, man sagt lieber, die sind oberflächlich, die werden nicht vom Geist bewegt, die sind nur emotional und wachsen gar nicht im Glauben, in der Tiefe. Die nehmen den Heiligen Geist nicht ernst, man hat da so ein Ping-Pong hin und her. Es steht irgendwo in der Bibel, wie laut der Worship sein muss, wie lang der Worship sein muss. Ich bin mir bewusst, jeder hat so seine Präferenzen, ist mir klar, habe ich auch. Aber das war jetzt mal nur ein Beispiel, wo wir merken, Moment, das ist eigentlich gar nicht so weit weg, dass man anfängt, eigene Maßstäbe hineinzuschmuggeln in das, was ich sage, so müsste es sein und so fühle ich mich dann besser als die anderen. Von außen nach innen. Wenn ich ein gutes Leben führe, von außen richtig toll, dann schuldet mir Gott doch was. Dann schuldet mir Gott Anerkennung, Gerechtigkeit. In diesem ganz, ganz berühmten Gleichnis des verlorenen Sohnes, da ist ja eine der Pointen eigentlich, dass beide Söhne verloren sind. Einerseits der Jüngere, der sich ja, sein Erbe in Cash auszahlen lässt und dann auszieht und dann wieder zurückkommt ohne irgendetwas. Und den älteren Sohn, der ja eigentlich beim Vater geblieben ist, aber merkt, der ist eigentlich mit dem Herz überhaupt nicht bei der Sache, der ist eigentlich auch nicht treu. Und dann stellt sich heraus, dass es eigentlich im Prinzip fast die gleiche Einstellung, Herzenseinstellung ist wie beim Pharisäer. Der ältere Bruder könnte sich denken oder hat sich wahrscheinlich gedacht in diesem Gleichnis, zum Glück bin ich besser als mein Bruder. Der hat es nicht verdient, vom Vater angenommen zu werden. Und das Bild in unserem Gleichnis ist eigentlich sehr ähnlich. Jesus hat ziemlich sicher ganz bewusst die polarisierendsten Extreme gewählt. Einerseits den Zöllner, der eigentlich im damaligen Kontext eher als Gangster, als Halsabschneider, als Kollaborateur mit der Besatzungsmacht, den Römern, gegolten hat. Und die Pharisäer, die sehr, sehr auf jeden Buchstaben achteten, dass sie alles richtig machen nach ihrem Verständnis. Gehen wir zum Paradies und den Spätfolgen zurück. Den Langzeitfolgen hätte ich fast gesagt. Entweder ich breche das Gesetz ganz bewusst und sage, das interessiert mich nicht, was Gott für mich parat hat. Oder ich versuche es so fest einzuhalten, dass ich sage, jetzt ist mir Gott etwas schuldig. Also der eine Weg ist, ich breche es, es interessiert mich nicht. Und der andere ist, ich versuche es so sehr einzuhalten, dass ich darüber Kontrolle habe. Und egal, ob ich es breche oder mir es selber verdienen will, es heißt, dass man sich nicht vollkommen auf Gottes Gnade verlässt. Man will Gott einfach weg von seinem Rücken haben, dass er nicht über die Schulter schaut, dass ich selber die Kontrolle habe, dass ich selber kontrollieren kann, wie gerecht ich bin. Und der Lebensweg vom Zöllner und vom Pharisäer sind im Prinzip eigentlich gleich schlecht, weil sie sich eben Gott vom Leib halten wollen. Der eine hat sich bis dahin eigentlich nicht groß offenbar interessiert als Zöllner für Gott und der andere hat sich so sehr auf sich selbst fokussiert, dass ihn Gott eigentlich auch nicht wirklich im Herz interessiert hat. Und eine interessante Beobachtung ist, unreligiöse Menschen, die wissen das eigentlich, die haben vielleicht, ja, haben schon mal von Gott gehört, die 10 Gebote, haben vielleicht das Evangelium jetzt noch nicht ganz verstanden, aber die entschließen sich ganz bewusst dazu, sagen, nein, das will ich nicht, ich habe es gehört, ich will es nicht, ich brauche es nicht, machen das bewusst. Und die Religiösen, die Pharisäer, die machen es eher unbewusst, die verstecken, entweder verdrängen sie es oder sie wissen es nicht, buchstäblich. Ich habe neulich von Heini ein Buch empfohlen bekommen, was scheint auch andere gut finden, von Lawrence Crabb, Inside Out, von innen nach außen. Da bin ich dazu gekommen, die ersten paar Kapitel zu lesen. Und da sagt er etwas Spannendes. Manchmal ist es einfacher, im Leben ein paar Hürden mehr zu machen, ein paar Hürden mehr zu nehmen, als sich einmal ins Innere zu wenden und zu schauen, was dort eigentlich für ein Chaos ist. Man verfällt lieber in einen Aktivismus, man macht noch mehr, man macht noch mehr, man baut sich seinen, wenn man so will, seinen eigenen Katalog auf, was noch dazukommt, damit ich bloß nicht einmal auf die Idee komme, auf mein inneres Chaos zu schauen. Unbewusst oder verdrängt bastle ich mir irgendetwas zusammen, wo ich meine ganze Hoffnung nicht auf die Ewigkeit setze, nicht auf die Wiederkunft von Jesus, sondern auf etwas anderes. Mich dann lieber auf die Probleme im Hier und Jetzt fokussiere. Er beschreibt das so: Fast wie unser Pharisäer reduzieren wir unsere massiven Probleme innen drin, im Herzen, auf etwas, was man einfacher handhaben kann. Also ist eigentlich ein gängiges menschliches Muster. Ich habe ein sehr komplexes Problem und ich versuche es zu vereinfachen. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht ist es dran, 15 Minuten am Tag Bibel zu lesen, anstatt 5 zum Beispiel. Oder ich fange an, ganz verkrampft ein Gebetsjournal zu führen. Oder bin nicht weniger verkrampft und das Pflichtgefühl in der Nachbarschaft unterwegs, auf Mission, jemanden vom Jesus zu erzählen. Und der Punkt ist nicht, dass das falsch ist, versteht mich jetzt bitte richtig, das ist an sich gut. Aber die Frage ist, will ich die Veränderung von außen nach innen bewirken oder lasse ich es zu, dass die Veränderung von innen nach außen kommt? Und hier kommen wir zum Zöllner. Wie löse ich das Problem der Selbstgerechtigkeit? Statt der üblichen Gebetshaltung, wie es üblich war damals, dass man mit erhobenen Händen zum Himmel schaut und betet, macht der Zöllner was? Er schlägt sich mit der Hand auf die Brust. Es war geplant. Show must go on. Nein, es war nicht geplant. Schlägt sich mit der Faust auf die Brust als Zeichen von Schmerz, als Zeichen von Ratlosigkeit. Wie soll es weitergehen mit meinem Leben? Er schämt sich so, dass er nicht mal in den Himmel schauen kann. Er schaut nach unten, schlägt mit der Faust auf die Brust. Er bricht in diesem Moment aus dem System aus, diesen Hunger selber zu stillen, selber stillen zu wollen. Er begeht einen neuen Weg. Er bricht aus. Er begeht einen neuen Weg, um Buße, um Umkehr neu zu verstehen. Er vergleicht sich nicht mehr mit anderen. Er sagt nicht, dieser Pharisäer ist viel besser als ich. Er sagt auch nicht, die anderen, da gibt es noch ein paar, die sind noch schlimmer als ich. Sondern er redet von sich, von mir, von sich als Sünder. Und ich glaube, wenn du vom Evangelium wirklich verändert werden willst, dann musst du vor Gott kommen und eingestehen, ja, es gab Momente im Leben, da habe ich schlecht gehandelt. Das ist relativ offensichtlich, das muss ich bekennen, muss ich Buße tun. Und da gibt es sogar Momente, da habe ich unglaublich Gutes getan, da kann ich mir jetzt wirklich die Hand auf die Schulter klopfen und da muss ich bekennen, das habe ich aus der falschen Motivation gemacht. Ich habe es gemacht, um mir wie der Pharisäer da ein Loblied, ein Kompliment zu machen. Ich habe es nicht mit dem Herzen richtig gemeint. Und was sagt der Zöllner? Das ist eigentlich das Einzige, was er sagen kann. Sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Jetzt gibt es hier eine ganz, ganz kleine griechische Lektion. Ich habe gedacht, es sind jetzt viele Familien weg, wo die Kinder und Teens jetzt abschalten. Auf Griechisch ist das Wort, sei mir Sünder gnädig, dieses Gnädigsein verwendet das Wort Hilaskomai, heißt gnädig sein, sich erbarmen. Das behalten wir im Kopf und jetzt denken wir an das Allerheiligste im Tempel. Das Allerheiligste, wo einmal im Jahr der Hohepriester hineingeht, am Yom Kippur, am Versöhnungstag, mit Blut von einem Opfertier. Und er sprenkelt dieses Blut gegen das Allerheiligste, Allerheiligste, gesprenkelt mit dem Blut des Sühneopfers, das er an diesem Versöhnungstag für seine Sünden und für die Sünden des Volkes Israel dargebracht hat. Im Allerheiligsten war die Bundeslade. Weiß jemand, wie der obere Teil der Bundeslade heißt? Wie? Sühnedeckel, genau, es gibt noch andere Namen. Wer hat noch? Eins. Das ist der Gnadenthron. Der Gnaden, Mercy Seat, genau. Wer? Genau, Mercy Seat, genau. Mercy Seat, Gnadenthron. Und das Wort auf Griechisch, was lang verwendet wurde, ist das Hilasterion. Das Hilasterion. Die gleiche Wurzel wie das Hilaskomai, dieses Gnädigsein, sich erbarmen. Dort bei diesem Hilasterion, da war der Zugang zu dem Gesetz, da war der Zugang zu Gott. Man konnte nicht vor Gott kommen, ohne vor den Gnadenthron zu treten, vor das Hilasterion. Man konnte nicht vor Gott treten, ohne vom Gesetz geprüft zu werden, ohne auf den Prüfstand zu kommen. Durch das Sühnopfer dieses Tiers und des gesprenkelten Blutes, was der Hohepriester einmal im Jahr gemacht hat, konnte diese Prüfung vollzogen werden, konnte dieses Gütesiegel aufgedrückt werden. Und darum wird der Tod am Kreuz im Hebräerbrief im Kapitel 2, Vers 17 so beschrieben: Deshalb kann er, also Jesus, deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt, auch hier wieder das Hilasterion, gesühnt werden. Der Zöllner schlägt sich auf die Brust und sagt, er kann nicht in den Himmel schauen und sagt nicht, Gott, bitte senke deine Maßstäbe ein bisschen, dass ich da auch noch drüber kann. Der Pharisäer ist schon drüber, bitte senke doch deine Maßstäbe, dass ich da auch noch gerade das drüber schaffe. Nein, er hat gemerkt, was ich wirklich brauche, ist der Gnadenthron. Was ich wirklich brauche, ist Versöhnung, Wiedergutmachung, Buße. Was ich brauche, was sich dann später gezeigt hat, in der Geschichte des Neuen Testaments, in der Geschichte des Evangeliums. Was ich wirklich brauche, ist das Blut von Jesus, was symbolisch gesprochen im Allerheiligsten vergossen wurde für die Sünden. Damit ich von innen heraus Frieden in meiner Seele haben kann und ich mir ein für alle Mal sicher sein kann, ich bin angenommen bei Gott, ich bestehe dieser Prüfung, wenn ich vor den Gnadenthron trete, ich bestehe dieser Prüfung und zwar nicht, weil ich von außen heraus so einen tollen Eindruck mache, sondern weil ich von innen heraus erneuert worden bin. Ah, da ist noch das Hebräer, ein Hebräervers. In Gottes Augen, so lesen wir, ging der Zöllner nach Hause. Und wie geht er nach Hause? In Gottes Augen gerechtfertigt. Und der Pharisäer? Der nicht. Der geht nicht nach Hause. Ist nicht, also doch geht nach Hause, aber ist nicht in Gottes Augen gerechtfertigt. Und das Gleichnis endet eigentlich mit der Aussage, die ja dann durchaus, die Jesus durchaus genau an sein Publikum spricht, dass sich, wenn sie gut aufgepasst haben, mit dem Pharisäer identifiziert, spricht er ihnen zu, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Gott vergibt dem Zöllner, er steht auf seiner Seite, kommt mit ihm mit, er freut sich für ihn. Und über den Pharisäer, was er bringt, darüber freut er sich nicht. Obwohl er auf dem Papier Gutes vorzuweisen hat, obwohl der Pfirsich von außen gut aussieht, von innen heraus hat keine Erneuerung stattgefunden. Der Pharisäer sieht nicht mal den Schimmel in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Herz. Und ich glaube, dass das, was uns das Gleichnis sagen möchte, die echte Veränderung meines Charakters, meines Seins, meines Herzens, schaffe ich nicht von außen nach innen, sondern echte Veränderung erreiche ich dann oder erreicht Gott mit uns dann von innen nach außen. Jesus spricht dir sein Blut zu bei diesem Gnadenthron. Er macht dich frei von diesem Hunger, nach diesem Jagen, nach dieser Gerechtigkeit selber zu suchen. Er macht dich davon frei, die ganze Zeit nach Akzeptanz und Anerkennung in der Welt zu suchen. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Ja, Herr, ich bin einfach bewegt von dieser Botschaft und es wäre so leicht, als nächster Schritt ironischerweise fast zu danken, dass wir nicht so sind wie die Pharisäer. Nein, das wollen wir nicht, Herr. Wir kommen vor dich und wir wollen lieber fragen, bin ich es, Herr? Was möchtest du mir sagen? Wo ist etwas bei mir dran? Danke, dass du das Sühnopfer gegeben hast, dass wir vor den Gnadenthron treten können, vor diesen Deckel der Bundeslade und dass du uns gerecht sprichst, dass wir nicht durch eigene Anstrengung etwas bewerkstelligen müssen, sondern dass wir tiefen Frieden haben dürfen, Herr, auf die Ewigkeit, dass du uns errettet hast. Schenk uns diesen tiefen Frieden, Herr, und segne uns auf diesem Weg. Amen.